Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Mascha Droster Mikrofon herzlich willkommen. Mit dem Goldpreis beschäftigt sich hier im Deutschlandfunk täglich unsere Wirtschaftsredaktion. Wir von Kultur heute aber interessieren uns für Preise aus Gold. Gleich am Anfang für den Goldenen Löwen, der wurde heute in Venedig bekannt gegeben bei der Architekturbiennale und später auch noch für die Anwärter auf die Goldene Palme in Cannes. Dann schauen wir auf die Filme im Wettbewerb. Zuerst aber Venedig, dort findet die größte und wichtigste Architekturausstellung der Welt statt, ein Labor der Zukunft will man sein. Ein Labor, in dem an der Zukunft des Bauens getüftelt werden soll. Was genau in diesem Labor stattfindet, klären wir gleich. Zuerst aber schauen wir auf die Preise, die Goldenen Löwen, die heute verliehen wurden, an Brasilien für den besten Nationalpavillon und, das stand auch schon im Vorfeld fest, an den nigerianischen Architekten Demas Nwoko für sein Lebenswerk. Jörg Biesler ist für uns in Venedig. Was können Sie uns erzählen über Demas Nwoko, den Pionier des modernen Bauens in Afrika?
Ja, den in Deutschland oder in Europa gar nicht viele Leute kennen. Man kann erzählen, dass er erstmal gar kein Architekt ist, sich jedenfalls gar nicht so fühlt und stolz darauf ist. Das hat er heute bei der Preisverleihung gesagt. Er ist der Sohn eines Führers in Nigeria gewesen, eines Stammesführers, konnte deshalb viel in der Welt herumkommen und hat viel gelernt. Er ist auch Autor, Designer, Künstler und eben Architekt, Autodidakt. Der hat Bühnenbild studiert in Paris und er ist, Sie haben es gesagt, einer der ganz Großen eben der nigerianischen Moderne und in Nigeria, muss man sagen, eine Legende, weil er die Moderne nach Nigeria gebracht hat, einer von denen war, aber ohne eben auch den Beton zum Beispiel mit nach Nigeria zu bringen. Er hat stets mit regionalen Materialien gebaut und schon in den 60er Jahren passt sich seine Architektur den klimatischen Bedingungen dort an, mit Lüftungsöffnungen, die die Kaltluft von unten anziehen und zum Teil wird die vorher über einem See abgekühlt und die Wärme wird dann nach oben abgeleitet und das Ganze eben ohne Motoren und Elektronik. Und diese Orte, nicht Gebäude, muss man vielleicht sagen, die er baut, die sind überhaupt nicht von der Stange, sondern jeweils wiedererkennbare poetische Orte. Also eine Auszeichnung, die vielleicht ein bisschen spät kommt. Er ist ja fast 90, aber doch sehr berechtigt ist.
Den Goldenen Löwen für den besten Nationalpavillon hat Brasilien bekommen, auch mit einem ökologischen Thema. Themen sind ja weit verbreitet auf der Biennale, wie ich das mitbekommen habe.
Ja, während Demas Nwoko, über den wir gerade gesprochen haben, ja eine eigene afrikanische Moderne entwickelt hat, geht es im brasilianischen Pavillon erstmal um die internationale Moderne. Brasilia, die Hauptstadt von Brasilien, Ende der 50er Jahre mitten in den Regenwald gesetzt, ist sozusagen der Ausgangspunkt. Das ist heute eine Ikone der Moderne. Aber die Ausstellung nimmt Brasilia zwar als Ausgangspunkt, aber zeigt die Architektur gar nicht, vielleicht weil die Bilder so stark und ikonisch sind. Die Ausstellung zeigt stattdessen das, was drumherum ist und was war. Das Leben der Bevölkerung dort, die ja auch mit dem Bau der Hauptstadt im Regenwald, also in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft sozusagen, aus ihrer traditionellen Lebensform gerissen wurden, aber für den Bau der neuen Hauptstadt dann da gearbeitet haben. Die Ausstellung heißt Erde. Und auf gestampfter Erde geht man auch und auch die Tische, auf denen Fotos ausgelegt werden und Videos zu sehen sind, sind aus gestampfter Erde. Und das soll, sagen die Kuratoren, auch eine Verbindung zur Spiritualität der Indigenen möglich machen. Videos erzählen dann von Bau, von besonderen Verhältnissen der Menschen zur Erde, zu den Pflanzen, zu den Wirkstoffen. Aber es geht auch um den Grund, also die Erde und den Besitz an diesem Grund und die Rechte der Menschen. Man muss das sagen, die sind ja sozusagen aus Afrika erstmal nach Brasilien versklavt worden, dann von den Jesuiten dort missioniert. Dann mussten sie in den 50er Jahren die Hauptstadt bauen. Und das hat als sie eigentlich nie jemand gefragt, was sie eigentlich selber wollen. Also ich finde, ein ganz starker Pavillon, in dem aber Architektur, wie insgesamt bei dieser Biennale, eher so eine Art Ausgangspunkt ist, um auf die Lage der Welt zu gucken, den Klimaschutz, Gerechtigkeit, mit der Natur in Einklang zu leben, wie das gelingen kann, im Kontrast eben zur modernen Hauptstadt Brasilia, die sich ja von der Natur abgrenzt.
Auf einen Löwen müssen wir noch gucken, den Löwen für die besten Teilnehmer an der zentralen Ausstellung. Das klingt wenig glamourös. Was ist das für eine Ausstellung und wer hat gewonnen?
Ja, die zentrale Ausstellung ist eben die mit dem Labor der Zukunft von Leslie Locco, der Kuratorin der Gesamtbiennale, initiiert. Da hat die palästinensische Initiative DRAR einen Preis bekommen, den Goldenen Löwen, nämlich für ein interessantes Projekt. Da geht es um ein Dorf, das die faschistische Regierung Italiens 1940 in Sizilien hat bauen lassen. Da galt Sizilien als unbewohnt und rückständig. Und dann hat man da ein Dorf hineingeklotzt in diesem typisch faschisto-klassischen Monumentalstil. Und so eine Fassade nimmt nimmt die Initiative jetzt auseinander und baut daraus Sitztische und als quasi ein Forum für Diskussionen. Und das reist durch Europa und spricht eben dann an diesen Bänken, an diesen Tischen kann man über Kolonisation sprechen.
Blicken wir nochmal auf die Biennale als Ganzes. Man möchte ein Labor sein, ein Labor der Zukunft. Wird hier nur an Materialien geforscht oder auch Architektur geschaffen? Was haben Sie in Venedig gesehen?
Ja, es sind nicht so sehr die Materialien, sondern eher die Bedingungen der Architektur, um die es geht. Also wer baut eigentlich, mit welchen Materialien wird gebaut, welchen CO2-Klimaabdruck hinterlässt das Ganze. Aber es geht eben eher um diese Fragen als dann um die konkrete Architektur. Das ist etwas, das dann noch kommen muss, diese Biennale ist vielleicht spannend wie noch nie, aber nach dem Grundsätzlichen, da wird man anschließend auch wieder auf die praktischen Umsetzungen zurückkommen müssen. Die waren in diesem Jahr ansatzweise Thema im deutschen Pavillon mit Recycling von Müllmaterial, letztens Kunstbiennale. Aber bis wir so weit sind, dass wir Materialien dann auch wirklich zirkulär einsetzen, damit in der Breite lernen, schöne Häuser zu gestalten, das ist noch ein weiter Weg. Auch das zeigt diese Biennale, die übrigens Getränke und Essen nur in Einweggeschirr ausgibt.
Sagt Jörg Biesler über die Architekturbiennale in Venedig. Der Goldene Löwe ist verliehen. Der Wettbewerb um die Goldene Palme in Cannes läuft noch eine Weile. Und es scheint gar nicht so einfach zu sein, sich als Journalist ein Bild zu machen über den kompletten Wettbewerb, über die Filme. Die Ticketvergabe voll elektronisch ist voll desaströs. Da werden Plätze doppelt vergeben und weil so natürlich etliche Zuschauer im Regen stehen gelassen werden, in Cannes derzeit buchstäblich, soll es sogar schon zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Gänzlich unbeschadet. Zum Glück ist unsere Kritikerin Katja Nikodemus durch die ersten Tage in Cannes gekommen. Mit ihr konnte ich über einige Filme im Wettbewerb sprechen und über eine Schauspielerin, die gleich zweimal zu sehen ist im Wettbewerb, Sandra Hüller. Gestern hatte The Zone of Interest Premiere, ein Film des britischen Regisseurs Jonathan Glazer. Und Sandra Hüller spielt darin Hedwig Höss, die Frau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss. Was ist das für ein Film? Ein Familienfilm an einem der furchtbarsten Orte der Menschheitsgeschichte?
Ja, das kann man so sagen. Ich muss auch sagen, dass mich der Film ziemlich verstört hat. Gestern habe ich den gesehen, weil er beginnt als Idylle. Also eine Familie an einem Fluss, gleißendes Licht, Sommer. Die Kinder spielen und schwimmen und dann fährt diese Familie in ihr schönes Haus, die Autos und Requisiten und Kleider sagen schon, dass wir uns in den 40er Jahren befinden. Und dann kümmert sich die Frau, das sehen wir dann so, um den Haushalt, den schönen Garten und recht bald eben wird klar, es handelt sich bei diesen Eltern um Rudolf und Hedwig Höss, also den Lagerkommandanten von Auschwitz und seine Frau. Und Sandra Hüller und Christian Friedel, die beiden spielen dieses Ehepaar mit völliger Selbstverständlichkeit, die Geschäftigkeit im Haus, das Pflichtbewusstsein, die Ordnung, die familiären Abläufe und immer wieder der schöne Garten mit Pool und Gewächshaus. Und irgendwann sagt Hedwig Höss, als ihre Mutter zu Besuch kommt, an die Mauer kommen dann noch Weinranken, ne, damit es schöner aussieht. Und das wirklich ist die Mauer von Auschwitz, die Lagermauer, die an das Grundstück angrenzt. Man sieht vom Fenster des Hauses einen Wachturm, man sieht den Schornstein des Krematoriums und nachts leuchtet das Feuer. Man hört auf der Tonspur die Geräusche der Todesmaschinerie von fern, aber das Leben im Haus scheint das alles zu ignorieren und das ist wirklich erstickend.
Und diese Verdrängung, wenn es denn tatsächlich eine ist, bricht die irgendwann auf?
Also der Film durchbricht dieses Setting selten, aber doch zweimal, um genau zu sein. Wir sehen Rudolf Höss in seinem Büro und wir sehen ihn auf einer Konferenz mit anderen hochrangigen Nationalsozialisten, wo eben ja die Neuorganisation der Konzentrationslager im kalten Bürokratenton beschlossen wird. Aber am beklemmendsten ist der Film, wenn er im Hause Höss bleibt, in einem deutschen Haushalt bei Auschwitz, der einfach reibungslos abläuft, dieser Haushalt. Und es ist schon interessant, muss ich mal sagen, welchen Bildern man hier auf so einem Festival begegnet, weil hier hatte ja auch gerade der neue Indiana Jones Film mit Harrison Ford Weltpremiere, Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Und da kämpft ja Indy mit Lederhut und Peitsche wieder auch gegen die Nazis und die sind da eben so Schießbudenfiguren, also popkulturelle Platzhalter eines teuflischen Bösen, fiese Gegner, die man abenteuerlustig besiegen kann. Und auf der anderen Seite die Banalität des Bösen bei Jonathan Glazer, Höss, der Befehlsempfänger von Eichmann.
Cannes ist in diesem Jahr auch das Festival der Altmeister. Ken Loach, Wes Anderson, Wim Wenders, Aki Kaurismäki, die alle sind im Wettbewerb. Sind diese Regisseure ihrem Ruf bislang gerecht geworden in den Filmen, die sie gesehen haben?
Ja, muss ja echt mal schon sagen, 13 von 21 Regisseuren und Regisseurinnen hier haben schon mal im Wettbewerb teilgenommen, haben Preise gewonnen, teilweise viele Preise. Also mich hat ja ein Film sehr beschäftigt von einem der sogenannten Veteranen, von Nuri Bilge Ceylan nämlich. Der hat in Cannes auch einen großen Preis schon gewonnen, mehrere Preise, dieser türkische Regisseur, unter anderem 2014 die Goldene Palme für Winterschlaf. Das war so ein tschechowhafter Film in der türkischen Provinz. Und sein neuer Film heißt Übertrocknes Gras und er handelt von zwei Lehrern an einer Schule in einem abgelegenen Dorf im Osten der Türkei, in der winterlich verschneiten Provinz. Und diese beiden Lehrer, Kenan und Samet, denen wird plötzlich vorgeworfen, dass sie Schülerinnen unangemessen körperlich berührt hätten, also keine Distanz gewahrt hätten. Und in langen Dialogen werden wir dann in das Leben dieser beiden Männer hineingezogen, der eine ein verbitterter Intellektuelle, der so in eine Schülerin ein bisschen vernarrt ist, der andere ein liebenswerter Optimist. Die beiden lernen dann noch eine Frau kennen, Nuray, auch sie ist Lehrerin, eine linke Aktivistin, die hat bei einer Demonstration durch einen Selbstmordattentäter ein Bein verloren. Und in langen Dialogen ergibt sich da wirklich ein irres Stimmungsbild dieses Landes, seiner Lehrer, dieser Intellektuellen. Aber es ist eben auch ein Film durchdrungen, kann man sagen, von einer tiefen, ja, wieder tschechowhaften Melancholie bei Nuri Bilge Ceylan.
Und wie sieht es aus mit der jüngeren Generation? Wie präsentiert die sich? Was ist Ihnen da vielleicht besonders aufgefallen?
Man kann ja sagen, hier in Cannes ist man ja sozusagen unter 70 noch Nachwuchsregisseur. Aber nein, es gibt tatsächlich so ein paar Regiedebüts und auch jüngere Regisseurinnen auch. Also der Film der tunesischen Regisseurin Kauta Benhania, Four Daughters heißt er, der war wirklich hier was sehr Besonderes. Im Mittelpunkt steht eine Frau, sie hat vier Töchter und zwei davon sind aus der Familie verschwunden und wurden zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie sich der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen hatten. Und auch das ist ein Stimmungsbild, ein Dokumentarfilm mit gespielten Szenen. Zwei Schauspielern spielen diese verschwundenen Töchter und die Mutter stellt sich selbst da. Ihre beiden anderen Töchter, die noch da sind, spielen sich selbst. Und wir tauchen wirklich ein, kann man sagen, ja, in eine extrem patriarchalische Gesellschaft, in Familienmuster, die aber durch diese besondere Form des Films mit diesem Reenactment auch aufgebrochen werden und auch die Wunden brechen auf. Und der Schmerz kann einziehen dieser Familie, ja, mit den verlorenen Töchtern.
Erste Eindrücke aus dem Wettbewerb in Cannes von Katja Nikodemus. 1926 rollte ein sehr ungewöhnliches Gefährt durch Berlin, eine Art Kalesche, gesteuert von einer Frau und gezogen von einem Vogelstrauß. Die Frau am Zügel war Josephine Baker und sie hatte mit diesem Auftritt das Klischee der exotischen Künstlerin übererfüllt, wieder einmal. In Paris ließ sie sich sogar von einem zahmen Geparden begleiten, immer in dem Wissen, durch diese Show wurde sie zur reichsten schwarzen Frau der Welt und dadurch auch zur mächtigsten. Die Biografie einer Frau, die sich von nichts und niemandem einschüchtern ließ, weder von Raubtieren noch von Rassisten, die ist jetzt in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen. Sabine Oelze berichtet.
Josephine Baker wirkt wie in Ekstase, wenn sie tanzt. Zuckende Körperbewegungen, Gliedmaßen schnellen clownesk, wie von ihr abgetrennt in die Höhe. Mit ihren Augen schielt sie bis zur Entstellung. Mehr Kontrast zum klassischen Kanon geht nicht, vor allem, weil sie dabei fast nackt im Bananenrock oder oben ohne auftritt. Josephine Baker, um zur Ikone zu werden, musste sie einiges in Kauf nehmen. Sie startete ihre Karriere als erotisch-exotische Projektionsfläche. Heute rüttelt dieser offene Rassismus auf. Kuratorin und Josephine Baker-Biografin Mona Horncastle.
Der Zeitgeist in den 1920er Jahren in Paris war nun mal einer, der eine ganz große Afrika-Begeisterung hatte und eine Exotismus-Begeisterung ganz grundsätzlich. Da galt aber exotisch als aufregend und neu und erstrebenswert auch. Aus unserer Perspektive heute inakzeptabel, absolut sexistisch und rassistisch.
Die Ausstellung in der Bonner Bundeskunsthalle betont genau diese Mischung aus Selbstermächtigung und Selbstinszenierung. In St. Louis, wo sie 1906 geboren wird, herrscht strenge Rassentrennung. Josephine Bakers Showtalent bringt sie über New York nach Paris, mitten hinein in die Année Folle, die verrückten 20er Jahre. 19-jährig stellt sie mit ihrer Revue Nègre alles auf den Kopf. Beinahe über Nacht wird sie zum Bühnenstar. Alle wollen sie sehen. Filmausschnitte zeigen ihre Auftritte in den einschlägigen Clubs von Montmartre. Künstler wie Paul Klee hielten ihre charakteristische ovale Kopfform und ihren Bob mit Wasserwelle in Zeichnungen fest.
Wenn man es mal runterbricht, eine Afroamerikanerin, die der Segregation in den USA entkommen ist, steht auf einer Bühne und trägt das Symbol für ein naives Afrika-Bild um die Hüften, nämlich die Bananen. Gleichzeitig tanzt sie aber Tanzschritte, die ihre Wurzeln in den Südstaaten haben und im Sklaventum. Also das ist eine Melange aus vielen klischeehaften Abziehbildern, die sehr unkritisch miteinander vermengt wurden. Aber auch das ist, es waren die verrückten 20er.
Josephine Baker ist ein Paradox. Zuerst bedient sie die Klischees, setzt sie gezielt ein, um sie dann hinter sich zu lassen. Josephine Baker streift die frühen Klischees, mit denen sie anfangs spielt, in den 30er Jahren ab. Sie singt in der Oper, tanzt wie eine Ballerina. Auch modisch wird sie zur Ikone, bis heute. Auf einem Monitor läuft die Haute Couture Show von Dior 2023. Die Models sehen aus wie Doppelgängerinnen von Josephine Baker. Im Zweiten Weltkrieg verwandelt sich die erste schwarze Bühnenikone dann zur Aktivistin. Erst geht sie in den Widerstand gegen die Nazis und als sie in Afrika zur Unterhaltung der US-Truppen auftritt, beginnt sie sich zu politisieren.
Weil sie zwei Vorstellungen hätte geben sollen. Erst für die weißen GIs auftreten und dann für die schwarzen GIs auftreten. Und hat sie sich schlicht geweigert. Das war für sie ein Erweckungsmoment. Da hat sie auch gemerkt, welche Macht sie aus ihrer Popularität ziehen kann.
Am 28. August 1963 hält die 60-Jährige an der Seite von Martin Luther King beim March of Washington eine ikonische Rede.
You are a united people at last, because without unity there cannot be any victory.
Ihr seid ein vereintes Volk und ohne Zusammenhalt kann es keinen Sieg geben, ruft sie in die Menge. Auch privat setzt Josephine Baker Zeichen. Sie adoptiert 12 Kinder aller Nationalitäten und Religionen. Die Ausstellung in Bonn vermittelt mit Hilfe von Fotos, Kostümen und Filmausschnitten ihren Kampfgeist, ihr Bühnentalent, ihren Humor. Josephine Baker ist das Paradebeispiel des Empowerments, der gelebten Gegenkultur. Daran kann nicht genug erinnert werden.
Meint Sabine Oelze. Und jetzt nach New Orleans, in die Stadt des Jazz und in die Stadt von Katrina. Im September 2005 verwüstete der Hurricane große Teile der Metropole. Mehr als 1400 Menschen starben. Viele Häuser, vor allem in den ärmeren schwarzen Wohnvierteln, sind bis heute nicht wieder aufgebaut. Und diesen Zusammenhang zwischen Umweltkatastrophen und Benachteiligung durch Armut und Rassismus, den nennt man heute ökologische Apartheid. Die US-amerikanische Dramatikerin Erica Dickerson-DePensa hat zu diesem Thema ein Theaterstück geschrieben, Shadowland heißt es, und Andreas Roberts hat es am Public Theater in New York gesehen.
Das Shadowland ist ein Wahrzeichen von New Orleans. Zumindest sollte es das sein, denn es war das erste klimatisierte Hotel für eine rein schwarze Kundschaft in einer segregierten Stadt und beherbergte jede Menge legendärer Musiker. Und Besitzerin Magali erinnert sich trotz ihrer leichten Demenz an sie alle.
I wanted to be a legend. So, when your daddy inherited this plot, Shadowland was born.
Sie hat Shadowland zusammen mit ihrem verstorbenen Mann aufgebaut. Doch Dr. Ruth will das heruntergekommene Hotel nun am liebsten verkaufen. Sie müsse nur noch den nächsten Wirbelsturm überstehen, bevor sie einen Vertrag abschließen könne. Doch Katrina ist kein gewöhnlicher Wirbelsturm und so enden Mutter und Tochter auf dem Bartresen, während die Lobby ihres Hotels in den Fluten versinkt. Um diesen Effekt zu erreichen, lässt Bühnenbildner Jason Addison West den Tresen langsam absenken und den Bereich vor ihm so unter Wasser setzen, dass eine schwarzbraune Brühe wirklich an dem Tresen vorbeizufließen scheint. Gleichzeitig bläst der Sturm die Bretter der zugenagelten Fenster weg, Glas zersplittert und aus dem Bühnenhimmel beginnt es auch noch zu regnen. Eine wirklich gelungene Theaterapokalypse. Für 60 Minuten sind die beiden Frauen auf kleinstem Raum gefangen. Das lässt wenig an Bühnenhandlung zu und so konzentriert sich alles auf die Konflikte der beiden Akteure. Mit Ausnahme einer dritten Figur, die Autorin Dickerson-DePensa The Grand Master nennt. Sie taucht immer wieder als kreolische Karnevalsfigur mit weiß bemaltem Gesicht, in Frack und mit Fedora auf und kommentiert für das Publikum in brechtscher Manier das Geschehen. denn es gibt viel über die Geschichte der Stadt zu lernen, die so sehr von ihren afrikanischen und karibischen Wurzeln lebt und doch so grausam zu deren Nachkommen ist. In vielen neuen Stücken schwarzer Autorinnen, die man dieser Tage in New York sehen kann, scheint es um dasselbe Dilemma zu gehen. Soll man die Geschichte des schwarzen Befreiungskampfes durch Jahrhunderte der Diskriminierung ehren und womöglich weiterführen, oder darf das Individuum diese Bürde loslassen und neue, glücklichere Alternativen suchen? Es scheint so zu sein, als wäre eine neue Generation es leid, immer wieder an die Entbehrungen und den Schrecken der Vergangenheit erinnert zu werden. Dabei steht die schwarze Community vielerorts in den USA unter Beschuss wie seit Jahren nicht mehr, und das nicht nur wortwörtlich. Zum Beispiel, wenn Gouverneur Ron DeSantis von Florida alle Kurse zur afroamerikanischen Geschichte an höheren Schulen und staatlichen Universitäten per Gesetz verbieten lässt. Was Shadowland von anderen Stücken ähnlichen Themas unterscheidet, ist sein durchgehend tragischer Ton. Keine Sitcom-Momente, keine locker leichten Witze am Rande, nichts, was die Situation leichter machen würde. Mutter und Tochter sind nicht nur auf einem kleinen Tresen gefangen, sondern auch in ihrer eigenen Geschichte. Magali kann sich zwar nicht mehr daran erinnern, wo ihre Handtasche ist und wie der Ehemann ihrer Tochter heißt, aber wenn sie an die längst vergangenen glorreichen Tage des Hotels denkt, seiner Musik und dem Gefühl von Freiheit, das sie damals empfunden hat, dann beginnen ihre Augen zu leuchten.
Blake, steady in your fluttering heart against the thunderbolt of that bass drum.
Und Tochter Ruth will sich nicht an einen Ort binden, der nur von seiner Vergangenheit lebt und ihr keinen Raum lässt, eigenen Träumen zu folgen. Als sich ein Boot nähert, sind es nur Journalisten, die Fotos vom Elend der beiden verdurstenden Menschen machen. Hört auf, Souvenirs aus unserem Elend zu machen, schreit ihnen Ruth hinterher. Am Ende rutscht Magali erschöpft vom Tresen und The Grandmaster nimmt sie wie ein sanfter Tod an die Hand und tanzt mit ihr ein letztes Mal. Und Ruth wird von einem Helikopter gefunden. Sie hat Hotel und Mutter den Fluten übergeben und ist entschlossen, die Erinnerung an beide zu ehren. Es scheint, so legt es Dramatikerin Erika Dickerson-Dispenser nahe, für Schwarze in den USA kein glückliches Leben ohne den Schmerz der Vergangenheit zu geben.
Sagt Andreas Roberts. Neugierigen Frauen geht es schlecht auf der Opernbühne, vor allem wenn sich die Neugier auf den geliebten Mann richtet und wenn sie trotz aller Warnungen nicht locker lassen. Elsa befragt und verliert ihren Lohengrin, Judith ihren Herzog Blaubart und Semele, der ergeht es noch schlechter. Sie geht in Flammen auf, weil sie dem wahren Anblick ihres geliebten Jupiter nicht gewachsen ist. Der hatte sich als Sterblicher verkleidet, aber Semele musste ja unbedingt auf Nummer sicher gehen, mit eigenen Augen die göttliche Gestalt sehen, angestiftet von der ewig eifersüchtigen Juno. Georg Friedrich Händel hat diesen antiken Stoff vertont in seinem Oratorium Semele. Gestern hatte das Stück Premiere bei den Händel-Festspielen in Göttingen. Oratorium, habe ich gerade gesagt. Jetzt die Frage an unsere Kritikerin Kirsten Liese. Nicht doch vielleicht eine Oper? Welchen Stoff gibt es hier für eine szenische Umsetzung?
Ja, das ist sehr interessant, weil im Grunde genommen das Textbuch, das mutmaßlich von Hubert Hamilton verfasst wurde, auch auf ein Operntextbuch zurückgeht, das ursprünglich für John Eccles geschrieben wurde. Und man auch den Eindruck hat mit der ganzen Geschichte, die Sie eben skizziert haben, die auch auf die griechische Mythologie zurückgeht, dass das im Grunde genommen ein Stoff ist wie von vielen Händel-Opern. Das Einzige, was eben anders ist, ist, dass der Chor hier sehr stark beschäftigt ist. Und ich muss sagen, wenn man das so geschickt umzusetzen weiß, wie George Petru, der in dieser Produktion der künstlerische Leiter sowohl als Dirigent als auch Regisseur in Erscheinung getreten hat, dann hat das szenisch einen Mehrwert.
Und er ist ja auch der künstlerische Leiter der Händel-Festspiele. Gucken wir erstmal auf die Inszenierung. Was war denn gestern zu sehen?
Ja, das Tolle bei George Petru ist, er hat eigentlich drei Dinge im Angebot, muss ich sagen, die seine Inszenierung sehenswert machen. Das eine ist, dass er eben den Chor, von dem ich sprach, auch wirklich interessant einbindet. Das heißt, der steht nicht nur irgendwie statisch rum, sondern der ist auch beschäftigt, mal als Schlafwandelnde von dem Somnus, dem Schlaf, der die Semele behütet, mal als Schäfer und Schäferin eines barocken Arkadiens. Da ist er sehr fantasiereich. Er hat auch einige Videoprojektionen eingebunden. Ich bin sonst nicht so ein großer Freund von Videoprojektionen, aber wenn man das so geschickt macht und dafür ideale Lösungen findet, wie George Petru, der zum Beispiel eben die Semele, sie sagten, sie geht am Ende in Flammen aus, wie soll man das sonst inszenieren? Da kann man eben tatsächlich, das hat der Bill Viola schon mal so toll gemacht in seiner Installation Paris mit dem Tristan, das hat mich daran so ein bisschen erinnert. Und ich muss sagen, er hat auch ganz gute Ideen, weil ja die Metamorphosen von Ovid im Grunde genommen den Ursprung darstellen, hier auch Metamorphosen von Schauplätzen auf die Bühne zu bringen. Mal sind wir in der Gegenwart, mal sind wir im barocken Arkadien. Also prima gemacht.
Als Regisseur hat er sich also bewährt. Wie sieht es aus mit seiner Rolle als Dirigent?
Als Dirigent hat er sich eigentlich noch mehr bewährt, muss ich sagen. Hat also wirklich unglaublich toll dirigiert mit einer unglaublichen Energie. Also das ist sagenhaft. Also wenn da zum Beispiel auch mal Donnergott, also der Jupiter es donnern lässt, um Semele vor einer Zwangsheirat zu bewahren, dann hört man auf dem Cembalo da einen Rausch. Also so ein Cembalo habe ich noch nie gehört. Das ist sagenhaft. Mhm. Und das zieht sich durch das ganze Stück. Und vor allem auch der Chor ist dadurch halt sehr, sehr präsent. Wir haben ja, hören mal, sollten wir an der Stelle einen kleinen Ausdruck hören. Ja, ein kleiner Auszug. Wir hören hier den Kammerchor Athen, der auch erstmals in Göttingen aufgetreten ist. Ein kleiner, sehr flexibler, agiler Chor, also richtig toll.
Göttingen bietet ja seit langem jungen, noch nicht so bekannten Talenten eine Bühne. Wen versammelt Petru hier? Wie hat sie sein Ensemble, das Solistenensemble überzeugt?
George Petru macht einen Mix. Er hat eine sehr renommierte Sängerin an Bord. Das ist die Amerikanerin Vivica Jeannot, die hier auch mit sehr starker Präsenz in der Doppelrolle von der Schwester von Semele Ino und auch als eifersüchtige Jupitergattin Juno auftritt. Von der Stimme her muss ich sagen, hat sie mir nicht so gefallen. Die Stimme ist doch etwas wuchtig, etwas vibratös in der Höhe. Das war jetzt nicht mehr, also vielleicht ist sie da auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber er hat tatsächlich auch eben junge Sänger an Bord. Marie-Lise, die Schweizerin, hat schon mal in Göttingen sehr großen Eindruck gemacht. Sie ist in der Titelpartie zu erleben, hat einen sehr lyrischen, wunderbaren, strahlend klaren Sopran. Sehr gefallen hat mir auch Jeremy Ovenden als der Tenor als Jupiter, der auch sehr gut harmoniert im Übrigen mit Marie-Lise.
Semele bei den Händel-Festspielen in Göttingen noch einmal zu sehen, kommenden Dienstag, Samstag und Sonntag. Vielen Dank an unsere Kritikerin Kirsten Liese. Und hier fehlen noch die Kulturmeldungen, heute mit Hanna Rau. Und darin geht es zunächst um zahlreiche geraubte Antiquitäten, die nach jahrelangem Rechtsstreit an Griechenland zurückgehen.
Wie das Kulturministerium in Athen heute mitgeteilt hat, handelt es sich um mehr als 350 Kunstwerke, die sich zuletzt im Besitz des Kunsthandelsfirma von Robin Symes befanden. Der Brite gilt als eine Schlüsselfigur des illegalen Antiquitätenhandels mit Verbindungen zu Grabräubern. Seine Firma wird derzeit liquidiert. Offiziellen Angaben zufolge hat die griechische Regierung 17 Jahre um die Wiedererlangung der Stücke gekämpft. Hört man die Worte letzte Generation und Museum, denkt man unweigerlich an Tomatensuppe, Klebstoff und Attacken auf berühmte Gemälde, vielleicht auch an erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Doch morgen, am Internationalen Museumstag, öffnen 8 Museen in Deutschland ganz bewusst für Klimaaktivisten und Aktivistinnen. Darunter das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Bei Deutschlandfunk Kultur hat dessen Leiterin Claudia Emmert erläutert, warum sie auf Dialog setzt.
Die Methoden der letzten Generation findet niemand gut, vor allem nicht Aktionen, die in Museen stattfinden. Auch wir haben unsere Sicherheitsvorkehrungen verschärft, als die ersten Aktionen stattfanden. Aber wir sind auch bundesweit unter den KollegInnen in den Diskurs gegangen. Was können wir machen, damit wir von diesen Menschen der letzten Generation nicht als Gegner betrachtet werden? Also was können wir eigentlich tun, damit sie sehen, wir ziehen alle an einem Strang?
Bei Kultur heute sprechen wir morgen mit der Aktivistin Irma Trommer über die geplanten Performances. Heute Morgen hat ein mit einer Spider-Man-Maske vermummter Mann die denkmalgeschützte Statue Prospero und Ariel am Hauptquartier der BBC in London mit Hammer und Meißel attackiert. Erst kürzlich hatte die BBC entschieden, die Figurengruppe aus Shakespeares Schauspiel Der Sturm restaurieren zu lassen, trotz der Proteste gegen deren Schöpfer Eric Gill. Der Bildhauer ist extrem umstritten, seit bekannt wurde, dass er seine Töchter sexuell missbraucht hat. Kritiker betrachten die Statue des riesenhaften Zauberers Prospero, der seine Arme um den nackten Knabenkörper des Luftgeists Ariel schlingt, vor diesem Hintergrund als pädophiles Werk. Die Salzburger Festspiele bekommen ein neues Festivalzentrum. Möglich macht dies eine Spende des deutsch-schweizerischen Milliardärs Hans-Peter Wild in Höhe von 12 Millionen Euro. Ein neuer Kultur- und Begegnungsort soll auch in Berlin entstehen. Dort hat der neue schwarz-rote Senat jetzt seine Pläne bekräftigt, das leerstehende ehemalige Kongresszentrum ICC zu einer Art deutschem Centre Pompidou umzugestalten. Laut Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey startet ein entsprechender Wettbewerb im nächsten Jahr. Die ersten Beiträge sollen dann Anfang 2026 vorliegen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rauch. Vielen Dank. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zum G7-Gipfel gereist. Das ist ein Thema gleich nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Mascha Drost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.